Ich will jetzt euch nichts zumuten, aber vor 7 Wochen hatte ich eine Predigt. Da ging es um 2. Korinther 5, Vers 17. Ging da um das Thema, wer bin ich? Meine Identität in Christus. Und dort steht, ihr kennt diesen Vers sicherlich, 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Haben da einige Aspekte uns angeschaut und war sehr interessant. Und irgendwie hat mich dieses Thema gepackt. Meine Identität in Christus. Was heißt das? Was beinhaltet das alles? Und deswegen soll es heute auch in diese Richtung weitergehen. Ich möchte dazu einen Abschnitt lesen aus Markus Kapitel 4. Markus Kapitel 4, eine Begebenheit, die Jesus mit seinen Jüngern zusammen erlebt. Lese zunächst den Text, Markus Kapitel 4, ab Vers 35 bis 41. Heißt es, am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Und einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann? Dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Nach einem langen, anstrengenden Tag ist Jesus mit seinen Jüngern auf dem Boot, wahrscheinlich auf dem See Genezareth, es steht hier nicht explizit, aber da war er öfter, wahrscheinlich dort, hat den ganzen Tag gepredigt, viele Menschen hatten ihm zugehört dort und um dass Jesus gut zu ihnen sprechen konnte, hat er es öfters gemacht, dass er ins Boot gestiegen ist, ein paar Meter aufs Wasser gefahren ist, um dann auch alle Leute sehen und zu ihnen sprechen zu können. Und so hat er es hier anscheinend auch gemacht. Der Tag geht vorbei, die Jünger schicken die Leute nach Hause. Für heute ist Schluss, Feierabend. Und sie steigen ins Boot, um dann auf die andere Seite des Sees oder ans andere Ufer zu fahren. Das war ein ganz normaler Vorgang, schon zigmal gemacht. Doch plötzlich kommt ein heftiger Sturm auf. Und stelle vor, du bist in deinem Leben unterwegs von A nach B und plötzlich kommt ein heftiger Sturm auf. Plötzlich, unerwartet, wie aus heiterem Himmel passiert etwas ganz Unerwartetes. Damit hast du überhaupt nicht gerechnet. Da geht etwas kaputt, vielleicht eine Beziehung. Da ist eine Krankheit da. Plötzlich sind finanzielle Probleme tauchen auf oder sind da. Vielleicht plötzlich arbeitslos. Und plötzlich hast du ein Plötzlich vor deiner Nase. Und irgendwie musst du jetzt damit umgehen. Und hier, ganz plötzlich, brach ein heftiger Sturm los. Und die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Ganz plötzlich stand, sprichwörtlich ausgedrückt, den Jüngern das Wasser bis zum Hals. Sie wussten keinen Rat. Uns kann es auch so ergehen, dass wir sagen, das Wasser steht uns bis zum Hals, wissen keinen Ausweg aus unserer Lage. Und Jesus? Jesus schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Und hast du auch schon mal den Eindruck gehabt, dass Jesus schläft, während dir das Wasser bis zum Hals steht? Jesus, siehst du meine Not? Jesus, wo bist du? Jesus, es ist ernst, glaub mir. Und Jesus hat die Ruhe weg. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Im Boot waren mindestens 4 Fachleute. Was das im Boot unterwegs zu sein war, betrifft. Da war Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, sie waren Fischer. Das war ihr Beruf, sie waren täglich auf dem Wasser und das nicht das erste Mal garantiert sind sie in einen Sturm geraten. Und sie müssten es doch wissen, wie gehe ich dann um in dieser Situation, mit dieser Geschichte. Aber selbst wenn sie der Meinung sind, dass ihre Lage lebensbedrohlich ist, dann war es wahrscheinlich wirklich schon schlimm, wirklich schon ernst. Und aus menschlicher Sicht war ihre Lage sehr ernst. Hier muss ganz schnell etwas passieren. Es bricht fast schon Panik aus. Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Herr Jesus, macht es dir nichts aus, dass ich in dieser Klemme sitze? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Plötzlich standen sie mit offenem Mund da. Wie kann das sein? Sie hatten vielleicht erwartet, dass Jesus ihnen hilft, das Wasser mit aus dem Boot zu bekommen. Oder dass er ihnen vielleicht Mut zuspricht oder sie tröstet in dieser Lage, sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Oder dass er mit ihnen eine Gebetszeit anfängt und einfach zu dem Herrn rufen. Aber nein, ein Machtwort, das war's. Dann sagt Jesus weiter zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht geplagt und sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Haben die Jünger mit so etwas gerechnet? Offensichtlich nicht. Wie konnte Jesus nur so bestimmte Aussagen machen und es passiert? Jesus handelt hier entsprechend seiner Identität und entsprechend seines Denkens. Er weiß sofort, wer er ist. Er weiß sofort, was er kann. Und er weiß sofort, was er macht. Er sagt zu dem Wind, sei still, ich bin hier der Boss. Und bei den Jüngern löst es große Verwunderung aus. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, was wundert ihr euch so? Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch nicht begriffen, was aus Glauben alles möglich ist? Dieser Glaube fehlt euch noch komplett, habe ich hier den Eindruck, hören wir Jesus sagen. Und welche Erwartungen hatte Jesus wohl an seine Jünger? Dass sie irgendwas auch machen aus Glauben, aus Vertrauen auf Gott, irgendwas? Vielleicht. Aber ich denke, zumindest hat er von ihnen erwartet, dass sie keine Angst haben. Weil er ist doch mit ihnen im Boot. Und sie sind jetzt schon eine Weile mit ihm zusammen unterwegs und eigentlich sollten sie ihn schon so weit kennengelernt haben. Sie sollten wenigstens keine Angst haben. Und als Kind Gottes weiß ich mich in Gottes Hand getragen, geborgen. Warum machst du dir Sorgen? Warum hast du Angst? Ich glaube, das ist eine ganz reelle Frage an uns heute, Wie viel Sorgen machst du dir? Und wie viel deiner Sorgen und Gedanken gibst du Gott ab? Ich weiß mich in deinen Händen geborgen und ich weiß, du hast auch diese Situation unter Kontrolle. Ich brauche keine Angst haben. Absolut nicht. Und die Jünger stellen sich die Frage, wer ist nur dieser Mann? Fragst du dich das auch manchmal? Wer ist dieser Jesus? Wer ist nur dieser Mann? Wer ist dieser Jesus wirklich? Das ist eine gute Frage. Wenn ich ein Kind Gottes werde, dann werde ich eine neue Kreatur, wie vorhin schon gelesen, im 2. Korinther steht's, eine neue Schöpfung. Dann beginnt etwas ganz Neues. Dann beginnt Gott einen Prozess in dir. Und das ist wirklich so. Dann beginnst du, Jesus kennenzulernen. Dann beginnst du, Gott kennenzulernen. Und dann beginnt Gott, dein Denken ganz schön über den Haufen zu werfen. Darüber, wer er ist. Und in dem Maße, wie du Gott kennengelernt hast und was du ihm zutraust, bestimmt auch das Maß deines Glaubens. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus auch heute noch Stürme stillen kann, dann wirst du von ihm auch nur erwarten, dass er dir hilft, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Das Maß, das du Jesus zutraust, ist das Maß deines Glaubens, ist das Maß deines Vertrauens in ihn. Und so groß oder so klein, wie du über Gott und Jesus denkst, ist auch dein Glauben. In Matthäus 22 wird uns eine Begebenheit erzählt, da kommen einige Sadduzäer zu Jesus und sie stellen ihm eine Frage. Das kam öfter vor, dass Leute zu ihm kamen und ihm eine Frage gestellt haben. Und ihr Problem ist, sie sagen, hier ist eine Frau, die hat zu ihren Lebzeiten 7 Männer gehabt. Nicht, dass sie sich von den Einzelnen getrennt hatte, sondern die waren alle gestorben und da hatte sie den Nächsten geheiratet. Und ihre Frage ist, wessen Frau wird sie im Himmel dann sein? Damals in der Kultur, es war nicht das Problem, dass ein Mann vielleicht 7 Frauen hätte haben können. Das war nicht die Frage, das war ganz gut oder ganz legal, aber eine Frau, 7 Männer, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Also, wessen Frau würde sie denn nun im Himmel sein? Sie hatte ja schließlich 7 Männer gehabt. Und mit dieser Frage kommen sie zu Jesus. Eine sehr menschliche Überlegung, bei der sie zu keiner Antwort kommen. Und was gibt Jesus ihnen zur Antwort? Vers 29 sagt er, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, mit eurem Denken seid ihr komplett auf dem Holzweg. Wenn ihr die Schrift kennen würdet, wäre diese Frage gar nicht erst aufgetaucht. Will heißen, wir können uns auch als Kinder Gottes gewaltig irren in dem, was wir denken, wenn wir weder die Bibel noch die Kraft Gottes kennen. Wenn zum Beispiel Tradition und meine eigenen Erfahrungen ich als Maßstab annehme und auch für alle gleichsetze. Jeder von uns hat eine Prägung, jeder hat einen Hintergrund, wie er aufgewachsen ist, Familie, Gemeinde, wie Gott ihn geprägt hat, seine Erlebnisse mit Gott. Und als ich diesen Text so gelesen habe, dachte ich auch, als wir die Gemeindearbeit hier in Lüchte gestartet haben und erste Entscheidungen anstanden, die wir als Verantwortliche irgendwo treffen mussten bezüglich der Gemeinde, haben wir festgestellt, jeder hat zu dieser Frage vielleicht eine ganz andere Vorstellung, weil er es ganz anders erlebt hat, da wo er herkommt, in der Gemeinde, da, wie er vielleicht von zu Hause aus geprägt worden ist. Und ja, wenn wir das als Grundlage nehmen, sahen wir es auch schwierig, da zu einer Einigung zu kommen. Damals habe ich gelernt zu schauen, was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel zu dieser Thematik? Und wenn sie nicht direkt etwas dazu sagt, welches Prinzip können wir aus der Bibel herausholen, was sie sagt, wie wir mit dieser Thematik, mit dieser Problematik vielleicht umgehen sollen? Und das war vor kurzem auch so, dass wir auch als Verantwortliche Fragen zu beantworten hatten, die, ja, wo jeder seine Prägung hat, jeder seine Vorstellung hat, aber was sagt die Bibel dazu? Haben wir reingeschaut und haben heftig diskutiert zum Teil und konnten aber zu einem Konsens kommen, zu einer Einigung, eine Antwort, die wir aus der Bibel entnehmen konnten, die uns alle zusammengebracht hat. Und ich glaube, das ist immer wieder ganz, ganz wichtig. Nicht nur, wenn man in Verantwortung steht, sondern auch ganz persönlich in deinem Leben. Vergiss manchmal deine Prägungen, die können gut sein, die müssen aber nicht immer gut sein. Und schau, was sagt die Bibel dazu? Was sagt Jesus zu dieser Thematik? Wie geht er vielleicht mit Leuten um, die diese Problematik zu tun haben? Und oft kommen Leute zu Jesus und stellen ihm Fragen. Erstaunlicherweise geht Jesus meistens gar nicht auf diese Fragestellung ein, die Leute an ihn herangetreten haben, weil diese Fragen aus ihrem falschen Denken heraus entstanden sind. Stattdessen geht Jesus dann darauf ein, wie Gott über diese Sache denkt und offenbart damit eine ganz andere Betrachtungsweise. In der Regel zum Erstaunen seiner Zuhörer oder auch zum Beschämen seiner Zuhörer. Alleine die Geschichte denke, wo auch die angeblich Hochfrommen zu Jesus kommen mit einer Frau, die anscheinend im Ehebruch erwischt wurde, und das normale Urteil war Steinigung, Todesstrafe durch Steinigung, und wer soll den ersten Stein werfen? Ja, das war ihre Frage. Und Jesus sagt, wer keine Schuld von euch hat, der soll den ersten Stein werfen. Beschämt geht einer nach dem anderen. So hatten sie die Sache noch nie betrachtet. So hatten sie diese Sache noch nie gesehen. Und plötzlich verschwindet einer nach dem anderen und Jesus bleibt allein mit dieser Frau. Und so kann Jesus ihr begegnen, ganz auf ihrer Ebene. Er verurteilt sie nicht, er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Lass das, was Gott dir deutlich gemacht hat, was verkehrt vielleicht läuft in deinem Leben, lass es. Lass es sein, orientiere dich neu an Jesus, an Gott. Wie gut kennst du Jesus? Wie gut kennst du Gott? Weißt du wirklich, wie er denkt? Weißt du wirklich, wie er ist? Wir kennen alle die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden. Alles super, alles paletti, und Gott sagt, es ist alles für euch. Genießt es von Herzen und nach Herzenslust. Lasst es euch gut gehen. Nur eins, in der Mitte steht ein Baum, den sollt ihr nicht anfassen. Seine Früchte sollt ihr auch nicht essen, sonst ist euch alles erlaubt. Und Adam und Eva ging es blendend. Und was macht Satan durch die Schlange? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr davon nicht essen dürft? Gott gönnt es euch nur nicht. Es stimmt nicht, dass ihr dann sterben werdet. Im Gegenteil, ihr werdet stattdessen wie Gott sein. Und Eva hat dieser irre Interpretation geglaubt. Und in der Bibel finden wir es ganz oft, dass Satan uns eine andere Interpretation der Wahrheit unterjubeln will, dass wir auf seine Lügen hereinfallen. Und hier, die Jünger waren in dem Boot. Die Wellen sind hoch. Und was hören sie? Ihr werdet sterben. Es ist mit euch vorbei. Jesus hat keine Kraft. Er schläft, seht ihr? Er mag euch nicht. Er kümmert sich nicht um euch. Gebt auf, werdet ärgerlich. Fangt an zu meckern. Wie kann er jetzt nur da schlafen? Und Jesus, vielleicht hat er geträumt, hat die Stimme seines Vaters gehört. Ich liebe dich. Du bist einfach unglaublich. Ich mag dich. Du bist voller Kraft. Du bist mein Kind. Du bist mein Sohn. Und Jesus steht auf. Er kommt von einem ganz anderen Denken als seine Jünger. Und seine Interpretation der Wirklichkeit ist auch eine ganz andere als die seiner Jünger. Er kennt die Kraft Gottes und gebietet dem Sturm und Wind, sei still. Und so begegnen wir in den Evangelien Menschen in den Stürmen ihres Lebens, wie sie da drin feststecken, in ihren Nöten, in ihre Schwierigkeiten, mit ihren Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und Jesus tritt auf in Ruhe und Gelassenheit. Er interpretiert die Probleme, die Nöte, die Sorgen völlig anders. Wir sagen vielleicht, was ist hier so viel Finsternis in dieser Welt um mich herum und ich fühle mich unsicher, ich habe Angst. Und der Teufel, der will uns immer wieder Angst einjagen. Aber in Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus, ich habe euch erwählt. Ich habe euch herausgerufen aus der Verlorenheit. Ich habe euch herausgerufen aus dieser Angst in dieser Welt. Und jetzt beginnt ein ganz neuer Prozess. Erneuert euer Denken. Rechnet mit mir. Wir vertrauen ihm in kleinen Dingen, merken, er ist treu. Wir vertrauen ihm in größeren Sachen, wir merken, er ist an meiner Seite. Und so wächst unser Glaube. Ein kleiner Schritt nach dem anderen. Dann wächst und wächst und wächst dein Glaube. Du wirst nicht von Anfang an den riesen Glauben haben und Berge versetzen oder Sturm stillen, sondern dein Glaube fängt klein an. Und je mehr du ihm im Kleinen vertraust, desto mehr wird dein Glaube wachsen. Und desto größer werden auch die Herausforderungen, die Gott dir zutraut und die du dich bewähren kannst und auch bewähren sollst. Und dein Glauben wachsen soll. Das möchte Gott, dass dein Glaube wächst, dass dein Vertrauen in ihm wächst. Und Jesus hatte seine Jünger auch wie immer wieder in seine Wunder involviert. Er lässt seine Jünger Wunder sehen. Und denken wir an die Speisung hier, vielleicht an die 5000. Die Jünger sollten für Ordnung sorgen. Sie waren irgendwo Teil dessen, was Jesus hier gewirkt hat. Die Jünger teilten das Wunder, sprich das Brot, aus unter diese vielen Menschen. Und sie haben dieses Wunder hautnah erlebt. Und Die Absicht Jesu ist es, unser Denken so umzugestalten, unseren Glauben so stark zu machen, dass wir befähigt werden, ihm auch in den dunkelsten Ecken der Erde zu dienen. Dass wir da nicht Angst haben müssen. Und in Philipper 3, Vers 20 schreibt Paulus, oder sagt Paulus, du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Und in Philipper 3, 20 sagt er, unser Bürgerrecht ist nicht mehr in dieser Welt. Das heißt nicht, dass wir die Welt nicht mehr mögen, dass wir uns von ihr abschotten und über sie, die böse Welt, nur schimpfen. Das hat Jesus nie gemacht. Er ist immer in die Welt gegangen. Er liebt die Welt, aber er war nie von der Welt. Und das erwartet er auch von uns. Wir sollen die Menschen, die in der Welt sind, die Menschen, die noch verloren sind, lieben, zu ihnen gehen, ihnen die heilsbringende Botschaft weitersagen, dass sie auch herausgerettet werden können aus der Finsternis. Aber wir sollen uns nicht in der Welt gleichstellen und ihre Maßstäbe uns aneignen. In Römer 12, Vers 2 schreibt auch Paulus, das ist sehr schön, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Jesus wusste das. Deshalb konnte er mitten im Sturm aufstehen und etwas Göttliches tun. Und er hat nicht erst gebetet, Herr, wenn es dein Wille ist, so kannst du den Sturm ganz schnell aufhören lassen. Und die Jünger haben ja richtige Todesangst. Nein, er konnte sagen, Sturm, sei still. Er kannte seine Autorität. Und aus dieser Autorität heraus konnte er dies auch so bestimmt sagen. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, auch ganz oft viel bestimmter voranzugehen, weil ich weiß, wer ich bin in Christus. Weil das mir diese Kraft gibt, weil das mir diesen Mut gibt und ich nicht Angst haben muss vor den Menschen, was werden sie denken, wie werden sie vielleicht auch hinterm Rücken über mich reden, das passiert ganz schnell, dass mich das gar nicht mehr interessiert, sondern viel mehr interessiert, was denkt Jesus über mich? Was möchte er, dass ich hier tue? Und er möchte, dass ich mutig vorangehe, im Vertrauen auf ihn, dass er mir auch die richtigen Worte geben wird, dass er mich bewahren wird, dass er ja einfach mir zur Seite stehen wird in meinem Weg mit ihm, mit meinem Weg in dieser Welt, in dieser dunklen Welt. Und wenn wir als Christen verstehen, wer wir sind, ändert das alles. Es ändert mein Denken, es ändert mein Beten, es ändert einfach alles. Du bist so wertvoll. Du bist so geliebt. Du bist so gesegnet, weil Gott dich herausgerufen hat aus dem Teufelskreis der Verlorenheit. Und der Teufel weiß ganz genau, was los ist. Er weiß, ob du eine tiefe Wurzel hast. Er weiß, ob du ein tiefes Glaubensfundament hast. Deshalb versucht er dir ständig einzureden, du bist nichts, du kannst nichts. Er erinnert dich ständig an deine Vergangenheit, an Dinge, die nicht gut gelaufen sind, an deine Schuld, an das, was die andere vielleicht angetan haben, um dich zu trennen, um dich von Jesus und seiner Liebe zu trennen, um deinen Blick auf die Vergangenheit zu richten, anstatt nach vorne auf Jesus zu blicken. Jesus sagt aber, werft eure Sorgen auf mich. Ich kümmere mich darum. Bleib verbunden mit mir. Lasst nicht zu, dass Satan euch diesen Blödsinn einredet. Dass er euch eine andere Interpretation gibt als das, was ich euch gesagt habe. In Epheser 4, 23 schreibt Paulus, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Und als Christ geht das Stück für Stück. Und wir lernen, anders zu denken. Zu denken aus der Sicht Gottes. Zu denken, wie würde Jesus hier handeln? Wie würde er mit dieser Situation umgehen? Würde er zornig werden? Würde er ärgerlich werden? Wie würde er damit umgehen? Und je mehr ich Jesus und Gott kenne, desto mehr und besser kann ich diese Frage beantworten. Was würde Jesus machen? Wie würde er damit umgehen? Desto mehr werde ich auch siegreich in meinem Alltag gehen können. Auch wenn es wirklich wild um mich herum ist. Ich habe ein festes Fundament. Ich habe einen Felsen, auf dem ich stehe. Und das gibt mir Kraft, das gibt mir Mut. Und das gibt mir den Mut, Herausforderungen anzugehen, auch wenn sie menschlich gesehen vielleicht aussichtslos sind. Und somit fordert uns unser Christsein heraus. Es fordert uns heraus, eine Welt anzunehmen und zu glauben, die viel höher ist als unsere Welt. Dass wir viel mehr in der Gedankenwelt Gottes sind. Es fordert uns heraus, zu glauben, dass Gott uns in eine ganz andere Welt gestellt hat. Um nicht zu sagen, hinaufgehoben hat. Und Jesus sagt ständig zu den Leuten, die zu ihm kommen, dir geschehe nach deinem Glauben. Immer wieder könnte er nicht sagen, dir geschehe nach meinem Glauben. Wäre mir viel lieber. Aber nein, er sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Was hier passiert, hat mit dir zu tun. Was hier passiert, hat mit dir zu tun. Und wenn du jetzt zurückdenkst in dein Leben, warum passiert in meinem Leben so wenig, ist das vielleicht die Antwort darauf, dass dein Glaubensleben vielleicht noch ziemlich am Anfang steht. Dass du Gott und Jesus gar nicht vertrauen kannst, selbst in kleinen Dingen, und alles selber in der Hand haben musst und halten musst. Dir geschehe nach deinem Glauben. Hast du nur einen kleinen Glauben, wirst du auch nur kleine Dinge mit Gott erleben. So viel, wie du ihm tatsächlich zutraust und vertraust. Ist dein Glaube aber über die Zeit gewachsen und mittlerweile groß, dann wirst du auch große Dinge mit deinem Gott erleben. Dann wirst du erleben, dass du mit deinem Gott über Mauern springen kannst, die für dich allein viel zu hoch oder auch viel zu groß sind. Zum Schluss eine kurze Geschichte, die wir auch, denke ich, alle kennen. Die finden wir in Matthäus Kapitel 8. Auch wieder eine Begebenheit, wo jemand zu Jesus kommt. Matthäus Kapitel 8, ab Vers 5 bis 10 und Vers 13. Ich lese nicht die Geschichte, erzähle es nur kurz. Jesus ist in Kapernaum. Da kommt ein Hauptmann auf ihn zu und der bittet ihn, er solle doch bitte einen seiner Knechte gesund machen. Er ist krank und es geht ihm äußerst übel, äußerst dreckig. Und Jesus sagt, ja, ich komme, ich werde ihn heilen, ganz locker. Und statt sich zu freuen, oh ja, endlich gibt es Hoffnung für meinen Knecht, bald wird er wieder gesund sein, sagt der Hauptmann zu Jesus, ach, Jesus, mein Haus ist es gar nicht wert, dass du da hineinkommst. Sag doch nur ein Wort und ich bin davon überzeugt, dass mein Knecht gesund wird. Und dann erklärt der Hauptmann Jesus, wie er zu dieser Einschätzung kommt. Ich möchte dann lesen, Vers 9, sagt der Hauptmann zu Jesus, ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem meinem Diener sage, tu das und tu das, dann tut er es. Das Denken des Hauptmanns über Jesus war einfach großartig. Er traute ihm alle Macht zu. Und dies machte er eigentlich an einem banalen Beispiel aus seinem eigenen Leben fest. Wow. Und Jesus ist absolut erstaunt. Hier ist endlich einer, der es kapiert hat. Und das ist ein Heide. Und Vers 10, zweiten Teil, sagt Jesus zu ihm, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Und ihm geschieht nach seinem Glauben. Vers 13, hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Wow, was für ein Erlebnis. Was für eine Geschichte. Was für ein Glaube. Was für ein Vertrauen. Dein Glaube hat ganz stark mit deinem Denken zu tun, wie du über Gott und Jesus denkst. Wie sie wirklich sind. Mache dich auf, lerne Gott ganz neu kennen, wie er wirklich ist, wie er dich wirklich liebt, wie er es mit dir meint. Und der Herr segne dich darin. Amen.